Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Barko und einer für mich ganz, ganz besonderen Folge. Und zwar ist es die Folge Nummer 100. Und die wird sowohl thematisch ein bisschen anders sein, als auch vom Anfang ein bisschen anders sein. Heute gibt es mal keinen Sponsor, kein langes Hin- und Herschweifen, sondern ich möchte mal so ein bisschen die letzten 2 Jahre in aller Kürze Revue passieren lassen, seit wir diesen Podcast hier gestartet haben. Das war nämlich im August 2022 und seitdem haben wir 100 Folgen produziert mit Interviewgästen jeglichen Couleurs, von Schlafexperten über Ernährungsexperten, über Wissenschaftler, über Leute aus der Psychologie, viele einzelne Themen. Und parallel ist auch das Unternehmen, was ich gegründet habe, um Leuten zu helfen, My Body Mind, von, ich glaube, damals 2 Mitarbeitern, die noch als Freelancer angestellt waren, dahingehend auf 15 Leute angewachsen, sodass wir jetzt tatsächlich sagen können, eins der größten Gesundheitscoachings Deutschlands zu sein. Ich habe auch meinen Traum verwirklichen können, die besten Experten aus Deutschland zusammen in einem Team zu holen, um an den Ursachen zu arbeiten, anstatt immer nur an den Symptomen. Und inzwischen werden wir auch von Medizinern, von Leuten aus dem gesamten Gesundheitssystem ernst genommen und nicht nur belächelt. Und da wird nicht nur gedacht, Mensch, da turnt einer ein bisschen rum bei Instagram, was will der mir erzählen, sondern ja, inzwischen verstehen Leute auch, dass das Thema präventive Gesundheit immer was Sinnvolles ist. Und auch wenn die Gesundheit abhanden gekommen ist, dass man mit Lifestyle-Intervention da einiges machen kann. Lasst mich mal einen kleinen Blick in die Zukunft nochmal euch geben. In Zukunft merke ich einfach, dass ich das alles nicht mehr allein wuppen kann. Und wir haben schon angefangen, Tina ja mit in den Podcast zu holen. Die wird auch in Zukunft noch etwas mehr aktiv werden, sodass Tina und ich uns dieses Format hier teilen werden und dahingehend auch einfach noch bessere Gäste mit heranziehen können. Was heißt besser? Auch weiterhin hochwertige Gäste heranziehen können. Und zukünftig werden wir auch nicht nur, wie auch jetzt schon, Nerd-Talks machen über gesundheitliche Themen, sodass ihr das natürlich aber auch versteht, und uns Experten einladen, sondern wir werden weiterhin auch Solo-Episoden machen und wir werden auch mal schauen, dass wir einfach beeindruckende Persönlichkeiten hier mit in den Podcast holen. Ob die jetzt bekannt sind oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle, aber mit Sicherheit auch welche mit einem höheren Bekanntheitsgrad, die einfach schöne Geschichten zu erzählen haben, die inspirierend sind und natürlich auch immer einen Gesundheitsbezug haben. Ob das aus psychologischer Sicht ist, aus erfolgsbezogener Sicht, aus Sicht, dass ihr daraus vielleicht etwas Motivation generieren könnt. Auf jeden Fall themenbezogen, denn das ist, bleibt und wird es auch wahrscheinlich immer sein, ein Gesundheitspodcast. Aber da Gesundheit natürlich nicht linear ist und jetzt nicht nur auf ein Thema beschränkt, denke ich, können wir da einiges euch bieten. Also alle 4000 aktuell Abonnenten dieses Podcasts, die sich also Woche für Woche den Podcast anhören, den kann ich nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Es ist toll, dass ihr das hier so supportet, toll, dass so viele auch immer dabei bleiben und sich auch regelmäßig die Episoden anhören. Wir freuen uns da sehr, vor allen Dingen ich natürlich, und ja, hoffe, dass ihr auch weiterhin mit dabei bleibt. Was machen wir heute? Heute ist ein, wie gesagt, für mich ganz besonderer Podcast. Und zwar habe ich das gerade schon aufgenommen und habe mal 30 Minuten lang eine Geschichte euch vorgelesen. Was es mit der Geschichte auf sich hat, das möchte ich gerne nach diesen 30 Minuten euch erzählen. Und ihr werdet wahrscheinlich merken, dass mich das ganz schön emotional gemacht hat, dass ich einige Male auch ein Kloß im Hals hatte und dass ich manche Dinge kommentieren musste. Ich habe versucht, das so neutral wie möglich vorzulesen, und auch hier und da mal in Schwanken geraten bin, weil ich das Ganze vorgelesen habe, wie gesagt, von einem Ausdruck, der auf einer Schreibmaschine geschrieben wurde und mehrfach korrigiert wurde. Da wurde durchgestrichen, Sätze umgestellt und da wurde ein bisschen in Lautsprache geschrieben, also nicht unbedingt überall grammatikalisch richtig. Das habe ich versucht, nochmal während des Vorlesens so ein bisschen zurechtzuzuppeln. Ein paar Mal wirkt es ein bisschen hapern. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Ich bin nun mal auch kein Podcast-Vorleser oder kein Hörspiel-Vorleser, aber ich habe versucht, das so angenehm wie möglich für euch zu machen. Wie gesagt, die nächsten 30 Minuten hört da gerne mal zu. Lasst es mal auf euch wirken und danach erkläre ich euch so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Viel Spaß dabei. Otto Kretschmer, geboren am 16.02.1926 in Ranisch. Meine Eltern hatten einen Bauernhof von 20 Hektar bzw. 20 Morgen Land. Zu einem Morgen gehörten 2500 Quadratmeter. 1932 bis 1946 besuchte ich die Volksschule in Friedland und machte dann eine Ausbildung 1944 als landwirtschaftlicher Verwalter. Unser Dorf bestand aus 30 Bauernhöfen, zwischen 10 bis 100 Morgen Land. Einwohnerzahl hatten wir ca. 200 Personen. Wir hatten kein Taschengeld von unseren Eltern, dafür aber Tauben, Kaninchen und Zwerghühner, welche wir füttern mussten und auch dann verkaufen konnten, wenn unsere Familie nichts davon benötigte. Als Kinder schon wurden wir auf unseren Hof benötigt und zur Feldarbeit herangezogen, was uns aber viel Spaß machte. Mein schönstes Hobby war mein Akkordeon, womit ich wohl die meiste Zeit außer meinen Tauben verbracht hatte. Das Akkordeon hat auch noch in den Jahren 1942 bis 1944 sehr viel Spaß gemacht. Ich war am Ort der Einzige mit einem Musikgerät und jeden Sonntagabend habe ich spielen müssen, damit dann alle anderen Freunde tanzen konnten. Es war eine schöne Zeit, die wir da zusammen verleben konnten. 1942 bis zum Frühjahr 1943 besuchte ich die landwirtschaftliche Schule in Ottmachau und Herbst 1943 bis Frühjahr 1944 die Schule in Brieg. In der anderen Zeit habe ich bei meinem Onkel Josef Ritter in Steinau in den Abendstunden das Fotografieren gelernt und das Entwickeln der Fotos bis zur restlichen Fertigung. Mit diesem Beruf habe ich mir jeden Sonntag ein schönes Taschengeld von, machen können. Ich war zu dieser Zeit der einzige Fotograf im Umkreis von 15 Kilometern und musste dann jeden Sonntag die ausländischen Arbeitskräfte fotografieren, was mir Riesenspaß machte. Zum Panzergraben schaufeln war ich 2x3 Wochen im Einsatz in Polen. Danach wurde ich zum Volkssturm eingezogen und in Polen ausgebildet. Unsere Unterkunft bestand in einem Holzbunker in der Erde. Durch ein Feuer in der Unterkunft konnten wir das nackte Leben retten. Januar 1945 wurden wir nach Częstochowa in Polen verladen und an die Front zum ersten Einsatz. Dort sind wir nur noch den Rückzug angetreten. In Loben, in einer kleinen Stadt, sollten wir gegen russische Panzer kämpfen mit Panzerfäusten. Den Russen konnte man vor der Stadt mit vielen Panzern schon sehen und wir wurden stark beschossen. Als der erste Tote bei uns zu sehen war, bekamen wir große Angst und haben uns mit zwei Jugendlichen die Uniformen ausgezogen, Zivilkleider angezogen und sind mit den flüchtigen Leuten aus Loben gestürmt. In der Stadt Oppeln wurden wir dann als Kriegsverweigerer eingesperrt und wussten nicht, was jetzt mit uns passiert. Vom Erschießen hatten wir jetzt große Angst und sind in derselben Nacht noch durch den Stacheldraht geflüchtet, weil wir wussten, dass unsere Einheit nun auch in Oppeln war. Kameraden haben uns wieder Wehrmachtsachen gegeben und ein Gewehr und wir waren wieder unauffällig bei unserer alten Einheit. Unser neuer Einsatz war jetzt in Halbendorf, bei Oppeln an der Oder. Wir mussten nunmehr ausgebrannte Pflegungsmagazine bewachen, aus welchen die Russen Tage vorher die Oder zurückgeschlagen hatten. In den Kellern lagen noch viele Konserven, Sekt und Wein und Zigaretten. Wir hatten kein Trinkwasser und haben dafür Sekt verwendet und Kaffee gekocht. Am 16.02.1945 war die schöne Zeit bereits vorbei und wir wurden nach Friesland verlegt. Alle diese Wege haben wir zu Fuß gemacht. Der erste Besuch war bei meiner jetzigen Frau Alice Höhn. Der 16.02. war mein Geburtstag und ich bin die Nacht bei meinen Eltern in Ranisch gewesen, was auch von höchster Stelle festgestellt wurde und ist und sollte jetzt deshalb an die Front versetzt werden. Mein Schulfreund Max hat mich davon gerettet, weil er beim obersten Chef als Bursche tätig war und dann mit mir gehen wollte, falls ich versetzt wurde. Wir wurden in den nächsten Tagen nach Lambsdorff verlegt und mussten die russischen Gefangenen bewachen und konnten das Elend von den Bewachungstürmen erblicken. Massenweise verhungerte Russen wurden mit Pferdewagen aus den Lagern gefahren. Unsere Angst war groß. Wenn uns die Russen nunmehr in den Bewachungstürmen angetroffen hätten, hätte man uns in Verantwortung gezogen. Die Front war ja nur noch 10 bis 15 Kilometer weit entfernt. Wir hatten aber wieder Glück und wurden nach Wiesegräflich bei Neustadt ca. am 1.3.1945 verlegt. Am 18.3.1945 wurden wir nach Neiße verlegt. Wir mussten die neue Front an der Bielau bei Grunau halten und lagen wieder in den Schützengräben. Am 18.3.1945 ist der Russe in meine Heimat eingezogen und jegliche Verbindung war nunmehr abgeschnitten. Bereits nach 10 Tagen wurden wir nach Oberhermsdorf in Sudetenland verlegt in Bereitschaft und bald ging es weiter zu Fuß in Richtung Prag. Circa 50 Kilometer vor Prag hat uns dann der Russe eingeholt und die Angst war riesengroß. Es war circa der 5.5.1945. Wir mussten Waffen und alle Wertsachen dem Russen übergeben und gingen in die Kriegsgefangenschaft. In Prag hatte die Waffen-SS bislang erbittert gekämpft und gewütet. Wir wurden nunmehr von freigelassenen Zuchthäuslern, welche in Deutschland eingesperrt waren, übernommen, welche uns dann in 5er-Reihen in Massen in Richtung Prag trieben. Alle unsere Kameraden, die nicht mehr laufen konnten und zurückblieben, wurden von den Posten erschossen. Wir hatten wegen Flüssigkeitsmangel teilweise unseren eigenen Urin gesammelt und getrunken. Als wir in Prag ankamen, hatten wir 30% unserer Kameraden nicht mehr wiedergesehen. Sie hatten die Strapazen in der glühenden Hitze im Mai nicht überstanden. Man hatte sie mit einem Genickschuss getötet. In der Stadt Prag mussten wir dann mit gehobenen Händen durch die Stadt ziehen und unser Gepäck wegwerfen. An den Straßen standen teilweise Wassereimer für die Gefangenen bereit, aber hinter der Tür lauerten die Tschechen mit Zaunlatten, um auf die Gefangenen einzuschlagen. Aufgespürte SS-Leute wurden misshandelt, in der Verzweiflung dann teilweise zu 2 Personen zusammengebunden und in die Moldau gesprungen mit ausgestochenem Auge, um vor weiteren Misshandlungen Abstand zu nehmen. Wir selbst wurden dann noch einige Tage bei der glühenden Hitze im Fußballstadion in Prag untergebracht. Rasenflächen waren bereits nach dem ersten Tag nicht mehr vorhanden. Es wurde alles verspeist vor Hunger. Alles geschah unter freiem Himmel. Verpflegung gab es schon tagelang nicht. Einige Tage später wurden wir nach Teplitz-Schönau getrieben, wurden unter freiem Himmel wieder bewacht. Aus der vorhandenen Wiese war bereits am anderen Tage nichts mehr zu finden. Gras, Brennnesseln und was noch zu finden war, war alles aufgefressen. Wenige Tage später wurden wir in eine neue Stadt getrieben und landeten in Pirna in Saatzen und wurden von den Russen wieder übernommen. Wir konnten nunmehr in Pferdeställen unter dem Dach übernachten. Bereits am 2. Tage mussten wir alle antreten und uns wurden die Haare geschoren und wir hatten alle nur noch Glatzen. Das war eine schlimme Sache für uns Jugendliche. Wir hatten in Pirna dann wieder regelmäßig etwas zu essen und zu trinken. Unsere ganze Beschäftigung war jetzt nur noch Läuse zu knacken aus der Wäsche, wobei jeder Einzelne mehrere hundert wohl vorweisen konnte. Wenn ein Hemd auf eine freie Stelle gelegt worden wäre, hätte er sich bewegt. Zwischenzeitlich wurden wir dann alle in Dampf entlaust und unsere Sachen wurden gesäubert. Wir haben dann in Pirna auf die Entlassung gewartet, welche aber nicht kam, sondern wir wurden eines Tages in Viehwaggons mit 15 Mann verladen, wussten nicht wohin, kamen dann aber in Setting im jetzigen Polen an. Wir alle hatten Angst von Sibirien, da ständige Transporte nach dorthin zusammengestellt wurden. In Stettin wurden wir in einer großen Fabrik untergebracht und mussten täglich von 7 bis 19 Uhr in den Schiffen große abmontierte Güter und Maschinen verladen. Bewacht wurden wir von den russischen Soldaten. Bewachung mit der Stacheldraht und Wachtürmen. Ein Ausreißen war unmöglich. Als im Herbst 1946 ein Transport vorbereitet wurde, hofften wir auf unsere Entlassung. Leider ging unser Transport wieder 15 bis 20 Mann in 4 Waggons innen mit Pritschen versehen, von außen zugenagelt, lediglich mit einem Loch von einer Holzrinne nach draußen versehen zum Pinkeln in Richtung Russland. Durch die Öffnung, ca. 15 x 15 cm, mussten wir alle unseren Abfall entsorgen, alle 20 Mann in die Tüte kacken und über die Rinne entsorgen. Wir bekamen 2-mal am Tage etwas zu essen, hatten uns vorgenommen, die Flucht zu ergreifen und bereits Tag und Nacht mit einem anderen vorhandenen Taschenmesser das Loch von 15 cm zu vergrößern und zu entstürmen. Also geplant war, durch dieses Loch abzuhauen. Erst in der dritten Nacht hatten wir die Öffnung dafür geschaffen, waren aber bereits im tiefsten Polen hinter der Weiche. Das erste Gepäckstück wurde aus dem Wagen nachts um 12 Uhr rausgeworfen. Die Posten auf dem Dach, versehen mit Schusswaffen, hatten nichts gemerkt und weitere Kameraden hatten uns mit Gepäck bereits ins Ungewisse verlassen. Alle mussten beim fahrenden Zug mit kleiner als ich selbst und sollten von der fünften Springer nur mehr den Waggon ebenfalls verlassen. Da gab es plötzlich große Aufruhr, weil die Älteren zum Teil über 65 Jahre nicht raus wollten und Angst hatten, dafür büßen zu müssen, dafür erschossen zu werden. Ein großes Geschrei und wir hatten Angst, dass nunmehr die Bewachung davon etwas mitbekommen würde. War vielleicht wieder mal mein Glück. Wir haben uns dann entschließen müssen, im Waggon zu bleiben. Erst nach vielen Kilometern weiterfahren haben wir uns damit den großen Geschrei im Waggon bemerkbar gemacht bei den Posten auf dem Dach. Der Zug wurde sofort angehalten und immer wieder im Waggon die Insassen gezählt. Aber drei Mann fehlten und wir hatten natürlich nichts davon mitgekriegt. Wir bekamen 3 Tage lang weder Essen noch Trinken. Angst hatten wir alle an dem einen Tag, wo wir in Russland ausgeladen werden sollten, was uns nunmehr erwarten würde. 2 Tage später entgleiste unser Waggon aus der Mitte des Transportes und wir fuhren viele Kilometer auf den Schwellen. Unser Schreien half nichts und es hat lange gedauert, bis der Zug angehalten hat. Unser Waggon durfte nicht geöffnet werden. Aus den anderen Wagen mussten die Leute raus und mussten mit einer Menge Leute den Waggon wieder in die Schienen heben. Unser mit Messern geschnitztes Loch war zugenagelt und wir mussten nunmehr in die Büchse pinkeln und dann durch die Ritzen gießen, den täglichen Stuhlgang in Papier einwickeln und am oberen Schlitz von der Tür entsorgen. Das Vergnügen hatten wir dann ca. 3 Wochen, bis wir dann in Russland ca. 300 Kilometer hinter Moskau ausgeladen wurden. Wir alle hatten uns 3 Wochen lang nicht gewaschen und nicht rasieren können und mussten dann so verkommen in Russland durch die Straßen zum Fuß marschieren, damit die Bevölkerung sieht, wie die Deutschen überhaupt aussehen. Zu der Zeit lag in Russland bereits 30 cm Schnee und das Thermometer zeigte 20 Grad Kälte an. In den Waggons hatten wir bereits mit der Kälte zu kämpfen. Unsere neue Unterkunft war wieder eine Fabrik, welche weiter aufzustocken und auszubauen war. Ringsherum Stacheldraht und Wachtürme. Wir zogen in den unteren Raum, darin waren ca. 1000 Mann untergebracht, im oberen Raum ebenfalls 1000 Gefangene. Unser Zuhause bestand jetzt aus einem Bettgestell in dreifacher Höhe aufgebaut, Bett an Bett. Es gab lediglich noch eine lange, lange Bank mit Tischen in einer Reihe. Außerdem gab es einen gemeinschaftlichen Waschraum. Zur Toilette mussten wir bei Tage und bei der Nacht ins Freie marschieren. Dafür war eine Grube ausgehoben und eine Stange in Sitzhöhe angebracht. Für unser Bett gab es keine Wolldecke zum Drauflegen unserer müden Körper. Unsere Arbeitszeit begann morgens ca. um 7 und wir kamen dann abends ca. 19.30 Uhr bis 20 Uhr ins Lager zurück. Unsere Arbeit bestand aus Gräben auszuheben, nur mit einer Schaufel und einem Spaten und einer Brechstange. Mehr stand uns nicht zur Verfügung. In diese Gräben mussten dann Rohre oder Leitungen gelegt werden. Danach wurden die Gräben wieder zusammengeschaufelt, und das auch im Winter bei 25 bis 30 Grad Kälte. Wir mussten uns einfach warm arbeiten. Ansonsten waren wir in Filzstiefeln und Wattjacken unterwegs. Vor der Arbeit erhielten wir eine kleine Ration Brot ohne Zubehör. Am Abend nach der Arbeit gab es manchmal auch dicke Suppe zum Speisen. Wir hatten nur einen Löffel und eine Gabel in einem Stück aus Aluminium und ein Kochgeschirr mit Deckel. Zur Arbeit gingen wir immer ca. 20 Mann mit einem russischen Posten mit Gewehr, immer unter Beobachtung. Bei schlesischen Freunden lernte ich Strümpfe und Schals zu stricken und habe dann in der Zeit ca. 150 Teile davon gefertigt und mir dabei ein Zubrot geschaffen, um den Hunger zu stillen. 1948 gab es kleine Zuteilungen an russischen Zigaretten, welche sofort bei den starken Rauchern in Brot eingetauscht wurden. Die starken Raucher hungerten lieber, wurden immer dünner und leichter im Gewicht und erkrankten dann, um in ein anderes Lager zu kommen, in der Hoffnung, dann schneller nach Hause fahren zu können. Leider sind viele danach gestorben und ihr Wunsch ging nicht immer in Erfüllung. Kranke Gefangene konnte auch der Russe nicht brauchen. Ich selbst habe jede freie Stunde bis tief in die Nacht hinein gestrickt. Manchmal hat man mich auch in der Küche, aus dem Lager, in der Toilette, die das Küchenpersonal bereits zur Verfügung hatte, eingesperrt für die ganze Nacht, um für ihn zu stricken und dabei nicht erwischt zu werden von den russischen Kontrolleuren. Unser Material entstand aus aufgeribbelten alten Pullovern, was auch streng verboten war, und aus mitgebrachten abgeschnittenen Seilen, welche viele Fäden dafür lieferten. Ich habe natürlich immer unter Angst gelebt, mit dem abgeschnittenen Seil dann am Eingangstor erwischt zu werden, weil wir fast immer grob abgetastet worden sind. Mit meinen Eltern habe ich bereits 1945, also 3 Jahre nach Verschleppung, über das Rote Kreuz Verbindung aufnehmen können. Erfahren müssen, dass unsere Heimat an die Polen abgetreten worden ist und die neue Heimat Niedersachsen heißen sollte. Der Rausschmiss aus der Heimat war Sommer 1946. Meine Eltern und meine Geschwister, welche gesundheitlich alles gut überstanden hatten, waren wohlauf, was uns wieder einmal ermunterte. An eine Entlassung aus der Gefangenschaft war bislang nicht zu denken, da immer nur die Kranken nach Hause fahren durften. Bereits 1949 wurde ich arbeitsmäßig zu einer anderen Arbeit eingeteilt, welche besondere Kräfte erforderte. Es war nunmehr an der Zeit, ebenfalls als Kranker bei der schweren Arbeit nach Hause zu kommen. Unsere Arbeit war sehr schwer. Wir mussten mit Handarbeit Mauersteine aus Sandasche und Zement fertigen, in der Größe 50 mal 30 Zentimeter, und diese dann in den Ofen hineinbringen zum Trocknen. Im Lager ging das Gerücht rum, für die Zukunft fahren auch Bestandsarbeiter nach Hause. Die Lust am Arbeiten war bereits allen vergangen, weil niemand ein Ende der Gefangenschaft erblicken konnte. Wir hatten uns nunmehr vorgenommen, im Jahr 1949, also knapp 4 Jahre nach der Gefangenschaft, nach Hause zu fahren, entweder als abgemagerte Kranke oder als Bestarbeiter. Wir hatten einen russischen Vorgesetzten, welcher sehr deutschfreundlich gesinnt war und uns jeden Abend weit über unsere Leistung Prozente aufschrieb. Wir waren nur 15 Mann von ca. 2000. Wir kamen bald jede Woche als Bestarbeiter durch das Lagertor und wurden gefeiert und gelobt im ganzen Lager. Die anderen sollten nun auch wieder besser arbeiten, um in die Heimat zu kommen. Ende März 1949 war es dann soweit, dass wir die Heimatfahrt antreten konnten. Diese Nachricht war eine der schönsten, die ich jemals erleben konnte. Aber noch immer die Angst, es kann jeden Tag noch einer von uns wieder herausgeholt werden aus dem Transport. Mit uns fuhren eine große Anzahl kranker Gefangene in die Heimat. Wir konnten nunmehr mit russischer Begleitung ohne Gewehr in Personenzügen fahren und nicht mehr in Viehwaggons. Am 8. April 1949 hatten wir Frankfurt an der Oder überschritten und die Freude war riesengroß, nunmehr bald in meiner neuen Heimat zu sein. Am 9.4.1949, an einem Ostersonntag, konnte ich in Dettum den Zug verlassen und meine Eltern in Empfang nehmen. Die Freude lässt sich nicht beschreiben. Es war der schönste Tag bislang in meinem Leben. Wir hatten in Dettum nunmehr eine Küche und 2 Zimmer, zusammen etwa 42 Quadratmeter für 8 Personen. Es war auf alle Fälle mehr Platz als im Lager zuvor. Endlich wieder in Freiheit leben zu können, tägliche Bewachung von russischen Wächtern. Von der vergangenen Zeit habe ich noch viele, viele Jahre geträumt und Angst geschwitzt. Mein erster Weg zu einem Arztbesuch ergab, dass ich zu 70% arbeitsunfähig war und keiner Arbeit nachgehen durfte. Ein neues Kapitel. Dettum. Die neue Heimat in Freiheit. Ab April 1949 habe ich in der Gemeinde Dettum erstmaliges deutsches Geld gesehen. Ich bekam einmalig 40 D-Mark. Danach bekam ich, weil ich krankgeschrieben wurde, für 6 Monate Krankengeld, was zum Leben kaum reichte, aber ich war in der Freiheit. Vom Pastor aus Dettum erhielt ich 2 Paar gebrauchte Schuhe. Vom Verband der Heimkehrer bzw. der Gemeinde bekam ich eine Hose, eine Jacke und ein Hemd in noch tragbarem Zustand. Das ist alles, was dort als Kleidung vorhanden war. Nach der Krankheit 1950 wurde ich als arbeitslos gemeldet und bekam Arbeitslosengeld, was ebenfalls nicht weit reichte. Im Herbst 1949 und im Herbst 1950 konnte ich für jeweils 3 Monate in Dettum in einer Zuckerfabrik einer Arbeit nachgehen. Als Spätheimkehrer habe ich dann viele Überstunden machen können und mein erstes Geld selber verdient. Am 15.10.1949 bis zum 15.12.1949 waren es 543 D-Mark. Herr Kretschmer war da sehr, sehr stolz drauf. Am 1.10.1950 bis zum 31.12.1950 waren es 676 D-Mark. Davon habe ich mir sofort ein Fahrrad und ein Fotoapparat gekauft und Material zum Herstellen von Fotos in eigener Werkstatt. Meine Bewerbung, nochmals bei dem Fotografen eine Lehre anzufangen, schlug fehl, weil ich mich mit dem wenigen Lehrgeld nicht hätte über Wasser halten können. In dieser Notsituation bin ich dann alle 14 Tage über die deutsch-russische Grenze in Schöning gegangen, und zwar immer bei Nacht, ca. um 24 Uhr, durch einen Fluss, welcher ca. 100 cm tief war. Die Bekleidung musste ich unter dem Arm nehmen und auf der anderen Seite mich abtrocknen und die Sachen wieder anziehen, sehr oft bei 10 Grad Kälte. In Aschersleben, bei einem Verwandten, konnte ich dann 2 Tage bleiben. Geld hatte ich im Stiefel eingenäht, von meinem Verdienst aus der Fabrik und von meinem Vater geliehen, um Textilien einzukaufen. Bei jedem Besuch habe ich dann ca. 5 Anzüge oder Mäntel eingekauft und diese waren dann an meine Freunde mit etwas Aufschlag weiterverkauft, mir davon einige Anzüge zugelegt. Die Angst war jede Nacht sehr groß dabei. Die Waren durften nicht, beziehungsweise konnte ich selbst nicht über die Grenze transportieren, aber meine Verwandten waren so lieb und haben mir geholfen, die Waren zu verpacken und per Post an meine Heimatanschrift zuzusenden. Im Osten gab es noch eine andere Währung und der Umtausch von Westgeld war sehr, sehr günstig. Die Anzüge, die ich für umgerechnet 20 D-Mark einkaufen konnte und für 30 D-Mark weitergeben konnte, waren trotzdem noch günstig, zumal im goldenen Westen ein Anzug kaum unter 90 D-Mark zu bekommen war. Die im Osten gekauften Waren waren aber auch nicht in der Westqualität vergleichbar. Als mich dann eines Nachts die russischen Bewacher festgenommen hatten, mich eine ganze Nacht ständig neu verhört hatten, war die Angst wieder da. 2 Posten haben mich dann bis an die Grenze bei Schöning bewaffnet gebracht und mich gewarnt, ich sollte mich nicht ein zweites Mal erwischen lassen, habe ich die Tätigkeit dann also aufgehört. Um nicht untätig zu Hause zu sein, habe ich dann flüssiges Heftpflaster verkauft. Die Packung kostete im Einkauf ca. 50 Pfennig, entschuldigt, und wurde mit einer D-Mark verkauft. Auch diese Zeit war mühsam und nicht immer leicht, aber ich habe dabei immer noch mehr verdient als bei meiner Arbeit. Später habe ich als Vertreter mit Uhren, Schmuck, Besteck gehandelt. Mein Uhrenbestand damals über Holzminden immer wieder erneuert. Zu dieser Zeit habe ich bereits ein kleines Motorrad und später ein PKW, Marke Lloyd, für 4 Personen, ein Jahr später bereits ein Borwart BMW mit viel Kofferraum, 3 Vertretern täglich dabei besessen. Einige Monate zuvor habe ich im Umkreis von 40 Kilometern mit Wettermänteln gehandelt und ebenfalls dabei ein schönes Geld verdienen können. Niedersachsen gehörte zur englischen Zone und da gab es keine Gewerbefreiheit, um mich selbstständig zu machen. Ich wollte mehr verdienen und nicht immer für die anderen arbeiten. Ich habe dann meinen Wohnsitz nach Kassel verlegt und mit einem Freund aus der Gefangenschaft ein eigenes Gewerbe angemeldet. Das war in der amerikanischen Zone möglich, da es dort die Gewerbefreiheit gab. Meine Gewerbeanmeldung galt für Uhren, Schmuck, Besteck, Neuheiten, Elektrogeräte, Möbel und Textilien. Bereits im Herbst 1952, knapp 3 Jahre nach der Gefangenschaft. Ich konnte nunmehr mit allen diesen Waren handeln, brauchte nicht mehr Uhrenmeister, Tischlermeister, Fernsehtechnikermeister sein. Zwischenzeitlich hatte ich meinen Borgward und das Motorrad gegen einen Volkswagen bereits eingetauscht, war fleißig und jeden Tag unterwegs. Das ist ein Text, den ich hier leider nicht lesen kann, der leider hier angekommen ist, aber ich versuche trotzdem hier anzuknüpfen. Einen freien Sonnabend gab es zu dieser Zeit nicht, zumindest nicht für mich. Ich wollte Geld verdienen und mir eine feste Existenz gründen. Meine Gewerbeanmeldung hatte ich bereits in den Jahren 1955 als Großhandel erweitert. Zwischenzeitlich hatte ich mir einen Stab von Vertretern, ca. 8 an der Zahl, welche alle mit einer Uhren- und Besteckkollektion ausgerüstet wurden und täglich für mich unterwegs waren, teilweise beruflich, teilweise als Nebenverdienst gearbeitet haben. Ich selber hatte mir für jeden Sonntagabend einen Möbelkunden zum Einkauf in Braunschweig gesucht. Im Jahr 1954 habe ich dann meine Frau Alice Höhn geheiratet, welche ich schon viele Jahre aus meiner Jugend kannte. 1955 war ich bereits in eine neue Mietwohnung in Dettum gezogen und ich war glücklich und zufrieden. Im Dezember 1955 erlitt ich einen Schlaganfall und konnte viele Monate nicht mehr arbeiten gehen. Meine rechte Seite war wochenlang gelähmt. In dieser Zeit hat meine Frau Alice tapfer an meiner Seite gestanden und das Geschäft weiter aufrechterhalten, wofür ich ihr noch heute dankbar bin. Ich wurde zur Küchenarbeit eingeteilt und danach auch erzogen. Im Mai 1955 wurde unser Sohn Gerald geboren und 3 Jahre später unsere Tochter Marion. 1957 erhielt ich als Russlands Heimkehrer 960 Mark ausgezahlt für 4 Jahre. 1958 haben wir bei einem Bauplatz in Wolfenbüttel, Großstöckheim, und spätestens hier werdet ihr Zuhörer merken, worum es geht, erwerben können und in Eigenarbeit 1958 ein Zweifamilienhaus erworben. Aus diesem Jahr wurde hart gearbeitet, jeden Abend von 18 bis 21 Uhr 2 Mauern bedienen neben der täglichen anderen Arbeit. Am 31.12.1958 konnten wir dann in das neue Haus mit 4 Personen einziehen, waren glücklich und zufrieden. Von einem Teil der Uhrenvertreter musste ich mich trennen, da diese sich zwischenzeitlich bei mir schwer verschuldet hatten und zu einem Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit abgebrochen wurde. Danach habe ich einen Versandgroßhandel OK Otto Kretschmer gemeldet und viel Erfolg dabei geerntet. Versendet wurde nur noch Großgeräte, Fernseher, Hi-Fi, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgeräte und so weiter. Durch Inserate in Handelsblättern wurde der Versand im ganzen Bundesgebiet vorgenommen. Lediglich durch günstig kalkulierte Preise war das seinerseits möglich. Alle Geräte wurden lediglich mit einem Aufschlag von ca. 6-7% weiterverkauft und lagen weit unter den Preisen anderer Anbieter. Wir konnten uns zeitweise vor Aufträgen kaum retten und mussten nun wieder vergrößern. Im Wohnhaus reichte der Platz nicht mehr aus. Im Wohnhaus reichte der Platz nicht für mehr als zwei Mitarbeiter aus. Wir haben hauptsächlich nur Rechnungen geschrieben und die Auslieferung über die Hersteller vornehmen lassen, mussten dabei nur die Überwachung der Zahlungseingänge vornehmen. Dabei gab es kaum Ausfälle, der Umsatz war sehr gut, der Verdienst oder die Verdienstspannen sehr klein, aber wir kamen damit gut zurecht. 1963 haben wir ein Grundstück in Großstockheim erworben, auf der Hauptstraße 34/36. Das Haus, welches mehr wie eine Baracke aussah, war ein Fleischerladen, aus welchem nunmehr ein Ladengeschäft für Elektrogeräte eingerichtet wurde. Zuzüglich Versand von Großgeräten. Es dauerte gar nicht lange und wir mussten wieder vergrößern und anbauen. Auch dieser Anbau war bald nicht mehr ausreichend, zumal von uns alle Preise unterboten wurden und die Kunden gern aus Wolfenbüttel und Umgebung bei uns kauften. Unsere Werbung lautete, wer zu viel bezahlt, ist selber schuld. 1978/79 haben wir uns dann wieder entschlossen, den Neubau zu verlängern, und zwar auf eine Länge von 50 Meter Straßenfront mit 12 Schaufenstern und zusätzlich das Ganze aufzustocken, um weitere 7 Wohnungen auszubauen. Hierzu gab es keine Baufirma, sondern es wurde in Eigenregie aufgebaut mit einigen Teilzeitkräften und ich selber war der Bauherr. Lediglich der Dachstuhl und der Dachdecker wurden für den Restbau beansprucht. Was mit unseren Leuten eben nicht mehr möglich war. Harte Arbeit, Verzicht auf Freizeit und Urlaub und viel Verständnis der Ehefrau und der Familie haben dazu beigetragen, den Bau so zu gestalten. Für viele Jahre zählte eben die 70-Stunden-Woche, nur so war es möglich, zum Erfolg zu kommen. Von einem Urlaub haben wir viele Jahre nur geträumt. 1970 habe ich mir dafür bereits den ersten Mercedes gegönnt. Zuvor wurde immer der Ford PKW im 2-Jahreswechsel gefahren. Ihr habt in den letzten 30 Minuten die Geschichte von Otto Kretschmer gehört, der ja auch wie in der Geschichte beschrieben zu einem recht frühen Zeitpunkt Alice Kretschmer geheiratet hat und dann neben dem Sohn Gerald auch im Jahr 1958 eine Tochter geboren hat, die da hieß Marion Kretschmer. Und diese Marion Kretschmer hat später einen Mann geheiratet, Harald hieß der. Und dieser Mann hat zusammen mit Marion 3 Kinder bekommen. Theresa, Nikolas und Dominik. Und spätestens jetzt, denke ich, wisst ihr, worauf ich hinaus wollte und von wem dieser Sachstandsbericht ist. Und zwar von meinem Großvater, mütterlicherseits Otto Kretschmer. Und deswegen hat mich dieses Thema auch bewegt. Das ist ein Bericht, den ich schon mal als Jugendlicher gelesen habe. Und dann irgendwie aber beiseite gelegt hatte und ja gefühlt 20 Jahre nicht mehr daran gedacht hatte. Und mir dann wieder in die Hände gefallen ist und ich gedacht hatte, nachdem ich das gelesen habe, das würde ich gerne mit euch teilen aus mehrererlei Gründen. Vielleicht aber auch nochmal zu Ende geführt. Die Geschichte endet ja 1970. In Teilen gab es auch Zeitsprünge bis ins Jahr 1978. Und ich kann euch sagen, dass mein Großvater ein auch danach noch sehr schönes Leben geführt hat. Die Geschichte war ja eher bezogen auf den Krieg und auf die Gründung seines Geschäfts, aber auch als Familienmensch ein wirklich sehr lieber, angenehmer Mensch immer gewesen, ein sehr vertrauensvoller Mensch und ist im, ja, vor knapp 10 Jahren, im Alter von 83 Jahren, mit ja dann an Krebsleiden verstorben. Meine Großmutter ist kurz danach auch verstorben und hatten aber ein, glaube ich, kann ich mit Fug und Recht behaupten, ein sehr, sehr schönes Leben. Warum habe ich euch diese Geschichte erzählt? Einmal wollte ich solche Geschichten in Erinnerung halten. Ich denke, man sagt zwar, Papier ist geduldig, aber der Ton ist auch geduldig. Und ich finde es einfach immer schön, sowas vielleicht nochmal zu konservieren und auch sich nochmal in eine andere Zeit versetzen zu lassen. Nicht aus irgendeiner Netflix-Serie oder einem Film, der rekonstruiert wurde oder fiktiv entstanden ist, sondern wirklich von jemandem, der in der Tat das Ganze erlebt hat und zu dem man dann vielleicht, ihr vielleicht nicht direkt, aber dann über mich einen indirekten Bezug herstellen könnt. Ich kann nicht sagen, was in dieser Geschichte verschwiegen wurde. Ich kann keine Details mehr rekonstruieren. Ich habe auch nochmal mit meiner Mutter gesprochen und auch hier gab es nicht viele Informationen, die ich dann nochmal habe rauskitzeln können. Im Bericht wird ja gänzlich verschwiegen, wie es an der Front war, wie es in diesen paar Wochen war, in der er im Krieg war. Da wird nicht von Gewehrschüssen erzählt und meines Wissens, und das ist auch das, was ich von meiner Mutter entnehmen konnte, hat mein Opa niemanden erschossen oder erschießen müssen, niemanden umbringen müssen. Ob das dann stimmt oder nicht, ich kann es nicht sagen, weil ich glaube, es gibt viele Berichte von Leuten, die sagen, sie haben oder mussten nicht zur Waffe greifen. Das kann und möchte ich auch nicht beurteilen, aber ich bin dazu geneigt, meinem Großvater zu glauben. Und selbst wenn es nicht der Fall gewesen wäre, dann seht ihr ja, dass solche Sachen scheinbar damals einfach gemacht werden mussten, also dass Menschen Teil des Systems waren und ja, mein Großvater dann scheinbar als ja noch junger Bursche, ich glaube er war 18, als er eingezogen wurde in der Region Schlesien, heutiges Polen, damaliges Deutschland, eingezogen wurde und mit dem Krieg offenkundig überhaupt gar nichts zu tun hatte. Es gab damals natürlich keine Medien wie heute, die dann täglich berichteten, sondern man hat wahrscheinlich in der Zeitung davon gelesen, aber das Ganze war fernab davon, dass man das Ganze irgendwie mit Fernsehen begleitet und dass man da Informationen bekommt. Also ich stelle es mir zumindest so vor, dass jemand, der eigentlich überhaupt keinen Bezug zu Krieg hatte, noch ein junger Mann gewesen ist und dann nach ein paar Wochen im Krieg mit viel Angst dann 5 Jahre knapp in Kriegsgefangenschaft gekommen ist und dort eingesperrt wurde zu ja scheinbar auch barbarischen Bedingungen. Hier geht es nicht darum, irgendwie zu demonstrieren, dass die Deutschen historisch da vielleicht zu bemitleiden waren. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Hier geht es einfach nur um eine neutrale, so neutral wie ich das gestalten kann, Einzelfallberichterstattung. Und ja, ein paar Dinge, die ich da auch rausnehmen kann, weil wir sind, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, werden auch bleiben ein Gesundheitspodcast. Und da sind so ein paar Dinge, die ich im Nachgang nochmal auch habe für mich Revue passieren lassen. Zum einen ist ganz, ganz häufig in diesem Bericht das Wort Angst gefallen. Also nahezu an jeder Stelle Angst eingezogen zu werden, Angst an die Front zu müssen, Angst, als er fahnenflüchtig wurde, Angst, als es nach Moskau ging, Angst, als er die Toten gesehen hatte, Angst im Lager, die Angst, nie wieder rauszukommen, später auch die Angst des Finanziellen. Da wurde ganz häufig diese Emotion Angst beschrieben. Und ich finde, das zeigt auch, dass auch in so einem Krieg auf beiden Seiten keine Maschinen arbeiten, sondern Menschen. Und Menschen dann natürlich auch emotional reagieren können. Ich kannte das von meinem Großvater nicht. Er hat darüber selten erzählt, über solche Dinge. Ich denke mal, das ist auch ein Schutzmechanismus der Generation gewesen, weil das ja psychologisch in der Regel kaum aufgearbeitet wurde und das Ganze versucht wurde zu verdrängen. Ich kann mich an so ein paar Szenen erinnern, als mein Großvater das mal erzählen wollte oder zumindest bruchstückhaft erzählen wollte und meine Oma in ihrem typischen Stil ihm mit einmal kurz auf den Hinterkopf gehauen hat und gesagt hat, so Otto, jetzt reicht's, so sowas wollen wir nicht hören, wir wollen gute Laune. Also darüber wurde seinerzeit nicht viel berichtet und das wurde, glaube ich, auch nicht aufgearbeitet. Von daher, ja, war das damals eine andere Zeit. Heute würde man da hoffentlich etwas anders mit umgehen. Ich kann mich aber entsinnen, dass mein Opa das einmal erzählt hatte und dann auch sehr emotional geworden ist. Also dass dann zu Weihnachten da auch ja, ein paar Tränen geflossen sind. Und das ist für uns natürlich auch als Familie dann immer eine Zeit, die so surreal erscheint. Ja, weil wir eigentlich immer gedacht haben, uns kann es nicht treffen. Die aktuelle politische Lage, die ist vielleicht etwas komplizierter inzwischen geworden, als wenn ich den Podcast vielleicht vor 4, 5 Jahren nochmal vorgelesen hätte. Eine zweite Sache, die mir immer wieder da begegnet ist, ist dieses Thema Zufall. Dieses Thema Zufall, das habe ich auch neulich in einem Buch nochmal gelesen, und zwar von Viktor Frankl. Der berichtet aus der komplett anderen Perspektive als KZ-Häftling, wie häufig der Zufall ihm einfach das Leben gerettet hat. Also wie häufig er einfach nur, wenn er eine Kleinigkeit anders gemacht hätte, komplett anders abgebogen wäre und man nicht gewusst hätte, ob er das Ganze überlebt hätte. Und auch bei meinem Großvater, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man desertiert, dann tatsächlich nicht vors Kriegsgericht gestellt wird, sondern auf jemanden trifft, der einen wieder eine Uniform anzieht und sagt, komm, weiter geht's. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in je nachdem, welchen Zug zu geraten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, nicht erschossen zu werden? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, zu der bestarbeitenden Gruppe zu hören und dann zu gehören und dann am Ende wirklich nach Hause geschickt zu werden? Ja, ich glaube, Zufälle sind einfach Dinge, die immer wieder vorhanden sind bei uns im Leben. Und ich habe darüber auch mal einen Podcast oder ich weiß gar nicht, vielleicht sogar ein YouTube-Video gemacht zu diesem Thema Kontrolle, dass wir mal versuchen, alles zu kontrollieren. Ich denke, Leute, die da zu kontrollaffin sind, dann zum Scheitern verurteilt sind. Weil Kontrolle eine absolute Illusion ist. Keiner weiß, was morgen passiert. Unglücke können passieren, aber auch positive Dinge können passieren. Und ich glaube, man sollte es einfach immer so nehmen, wie es funktioniert und wie es dann auch, oder wie man es dann auch selbst beeinflussen kann. Auch hierüber habe ich mal einen kleinen Podcast gemacht. Und zwar eine buddhistische Anekdote, ob gut, ob schlecht. Wer weiß das schon? Ja, dürft ihr euch gerne auch nochmal anhören. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, wie viel Stärke in einem Menschen steckt. Also das, was man hier jetzt ja relativ kurz erläutert bekommen hat, ist, dass mein Opa 5 Jahre lang in Kriegsgefangenschaft gewesen ist. Überlegt mal vielleicht vom jetzigen Zeitpunkt zurück, Sommer 2019, was das für eine unglaublich lange Zeit ist. Ein halbes Jahrzehnt seines Lebens zu arbeiten, zu schuften, zu leiden, Leute sterben zu sehen, Leute erfrieren zu sehen, in der Kälte zu sein und trotzdem das Ganze zu überleben. Und vielleicht mal übertragen an die heutige Zeit, wie häufig wir glauben, dass wir körperlich am Ende sind. Und ich glaube, dass die meisten Leute nicht körperlich am Ende sind, sondern eher emotional am Ende sind. Und dass man körperlich doch unglaublich was aushalten kann. Ja, da gibt es viele verschiedene Beispiele. Ich habe vor kurzem auch ein Buch gelesen von Ernest Shackleton. Das ist jemand, der die Antarktis-Expedition Anfang des 20. Jahrhunderts geleitet hat und dann dort über eine sehr, sehr lange Zeit im Eis verschollen war, mit, ich glaube, keinem toten Besatzungsmitglied. Es ist der unglaubliche Wahnsinn, wie Leute in extremen Situationen auch reagieren können und wie unglaublich robust und resistent auch unser Körper ist. Und ich glaube, das darf man sich am Beispiel von Otto Kretschmer vielleicht auch vergegenwärtigen. Sinnbildlich natürlich für jeden anderen, der in Gefangenschaft gewesen ist. Wenn wir müssten, dann könnten wir. Also wir sind weniger zerbrechlich, als wir das manchmal glauben. Und ich denke, das kann für den einen oder anderen auch eine kleine Lektion sein. Außerdem auch, egal wie schlimm die Situation ist, immer das Beste draus zu machen. Denn mein Opa hat sich vollends regeneriert. Der hat nach so schlimmen Zeiten ein wunderschönes Leben geführt. Ich habe es ja kurz beschrieben. Ist ein Mensch gewesen, der sich ja nicht unterkriegen lassen hat, der dann in Uhrenhandel gegangen ist, mit Brieftauben gehandelt hat, ein Unternehmen aufgebaut hat, mit anderen Waren gehandelt hat, Mitarbeiter eingestellt hat, gewachsen ist und sich dann einfach eine komplett neue Existenz aus dem Nichts aufgebaut hat. Das Ganze nicht nur monetär, sondern auch eine Familie bekommen hat und ein glückliches Leben geführt hat. Und das zeigt auch wieder sehr sinnbildlich, dass wir von allen Verletzungen, ob es jetzt mentaler Natur ist oder körperlicher Natur, heilen können. Und vielleicht setzt das auch unsere sich aktuell im Kopf als so groß empfundenen Probleme in eine andere Relation. Ich glaube, das hilft im Moment meistens niemanden, aber wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie manch andere aus viel, viel schwierigeren Situationen herausgekommen sind und mit welcher Stärke sie haben agieren können, dann erscheinen einem doch vielleicht so Sachen wie eine Trennung, berufliche Schwierigkeiten, ein zu voller Terminkalender, Schmerzen, Schwindel, Müdigkeit, was auch immer, doch als relativ trivial im Vergleich zu dem. Ja. Last but not least, und ihr wisst, dass ich eigentlich meine Familie in der Regel raushalte aus allem, was Podcast angeht, aus allem, was Social Media vor allen Dingen angeht, aus allem, was Bildmaterial oder Tonmaterial angeht, weil ich für mich entschieden habe, dass ich kein Influencer bin. Ich influence hier und da gern ein bisschen, aber ich bin einfach jemand, der versucht, Gesundheit in die Welt zu bringen. Das ist meine Mission und das mache ich mit vollem Herzen und mit voller Leidenschaft, aber Familie möchte ich hier eigentlich nicht reinbringen. Jetzt habe ich hier meine Regel gebrochen, die jetzt auch nicht absolut eisern ist. Aber eine zweite Sache, die ich versuche auch zu vermeiden, ist das Thema Politik. Weil ich glaube, mit dem Thema Politik kann man die Büchse der Pandora öffnen. Ich bin sehr, sehr politisch interessiert, schon seit vielen Jahren. Bin ein sehr diplomatischer Mensch, vielleicht um das einfach mal einzuordnen, und mit Sicherheit kein radikaler Mensch. Ich denke, das können sich die meisten von euch auch denken, die ab und zu diesen Podcast hören. Deswegen habe ich das in der Regel vermieden, da entweder zu kritisch zu sein oder halt euch in irgendeine politische Richtung zu drängen. Nichtsdestotrotz möchte ich diesen Anlass heute nochmal nehmen, wenn ich ohnehin schon mit den Prinzipien breche, dann nochmal einen kleinen politischen Exkurs zu geben. Vielleicht auch nochmal über das Thema Frieden und Krieg nachzudenken. Denn wir leben inzwischen in einer Gesellschaft, wo spätestens seit dem Ukraine-Krieg das Thema allgegenwärtig ist, Krieg in Europa, Krieg an europäischen Grenzen und auch zumindest für mein Dafürbefinden nicht mehr vollkommen abwegig ist, dass unsere Generation nicht auch irgendwann in einen Krieg nochmal verwickelt werden könnte. Ich glaube es nicht, aber zumindest bestünde die Möglichkeit. Und ich glaube, im Zuge dessen, wenn man das Ganze mal versucht umzukehren, sollte man immer dankbar sein, dass wir in Frieden hier leben können, dass wir nicht ein paar hundert Kilometer östlich geboren wurden und dann, egal ob wir Lehrer sind, ob wir Erzieher sind, ob wir im Beamtentum arbeiten, auf einmal eine Kalaschnikow in die Hand bekommen, gedrückt bekommen und dann unser Vaterland verteidigen müssen. Das nehmen wir, glaube ich, so hin, und inzwischen ist das in den Nachrichten ja auch zwar immer wieder präsent, ein bisschen abgeäbt aber auch, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man sich dafür gegenwärtigen, wie unglaublich viel Glück wir haben, erstens in einem so hochentwickelten Land zu einer so modernen Zeit, und dann gleichzeitig dann auch genau hier geboren zu sein und nicht irgendwo anders in Europa, wo dann aktuell in der Welt ganz, ganz andere Probleme herrschen. Ohne extreme Geschichtskenntnisse meinerseits, doch zumindest die schulische Grundbildung und autodidaktische Themen, kann man, glaube ich, sagen, dass das damalige rechtsradikale Regime, das seinerzeit an der Macht war, als mein Opa in den Krieg eingezogen wurde, dann etwas ist, von dem ich hoffe, dass sich das nie und nie wieder wiederholt. Politisch wurde ja alles getan, dann auch im Zuge der Aufteilung der Kriegsgewinner, dass die Demokratie dann hier bei uns Einzug erhält, dass nie wieder wir in die gleiche Falle tappen. Und nichtsdestotrotz merkt man, dass in komplett Europa ein Rechtsdruck stattfindet, eine nicht Rechts-, sondern Rechtsdruck Richtung Rechtsradikalität. Weil ich glaube, auch hier darf man noch mal unterscheiden zwischen Rechts- und Rechtsradikal. Das sind zwei absolut unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich hoffe einfach, dass dieser alte Spruch History repeats itself, also dass sich die Geschichte immer wieder selbst wiederholt, nicht stattfindet. Das kann ich mir für mich und für meine Kinder und, glaube ich, auch für alle, die es mit demokratischen Grundsätzen halten, nur herzlichst wünschen. Ja. Dahin bezogen war das, glaube ich, ein kleines Plädoyer meinerseits nochmal. Deutet das bitte, wie ihr wollt. Ich bin nicht dafür da, jemanden zu überzeugen. Ich bin nicht dafür da, meine politische Meinung zu äußern, Familientipps zu geben, sondern vielleicht hier und da einen Impuls zu setzen und euch zum Denken anzuregen. Ich hoffe, euch hat die sehr persönliche Folge Nummer 100 gut gefallen. Vielleicht ist ja Folge Nummer 200 in vermutlich dann 2 Jahren, im Jahr 2026, Mann, das klingt schon recht weit hin, ähnlich emotional und vielleicht nochmal mit dem ähnlich persönlichen Thema. Und ich freue mich besonders bei dieser Folge auf euer Feedback. Ihr dürft mich gerne anschreiben, dürft gerne kommentieren. Und ansonsten kann ich das Gleiche sagen wie immer. Haut rein, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.